Kilometer pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann.
Wisst ihr, was das Schöne an Höhenmeter pro Kilometer ist? Dass wir und in diesem Fall jetzt ich dieses Exklusivrecht habe, in dem ersten Podcast, den es überhaupt gibt, sagen zu dürfen, herzlichen Glückwunsch, Ida, zu deinem tollen Rennen am Wochenende. Das ist diese großartige Ehre von unserem Podcast. Ich warte schon seit Samstag Nachmittag darauf, das hier ins Mikrofon sagen zu dürfen, in den Bildschirm sagen zu können. Ida, was ein Wochenende, herzlichen Glückwunsch zu deinem tollen Rennen.
Danke dir, ganz, ganz lieb. Ja, ich bin froh, dass es gut gelaufen ist, aber auch froh, dass das Wochenende hinter mir liegt, wenn ich ehrlich bin.
Ja, du hast gerade schon gesagt, du hast gerade einen müden Punkt hinter dir. Ich versuche im Laufe dieses Podcasts, sich wieder ein bisschen wach zu kitzeln sozusagen. Aber erzähl mal, wie waren jetzt so die Stunden nach deinem Rennen? Wie geht's dir? Wie ist es zurück daheim?
Ja, jetzt geht's mir eigentlich ganz gut. Ich bin zu Hause angekommen, die Fahrt war lang. Also eigentlich nach dem Rennen insgesamt war ich einfach nur froh, fertig zu sein. Es war einfach wirklich eine anstrengende Woche. Mhm. Und dann die Fahrt hier nach Innsbruck zurück war natürlich auch lang, aber trotzdem hatte ich jetzt heute einen sehr entspannten Tag. Und ich glaube, ich habe heute einfach so ein bisschen die Müdigkeit drin. Ich merke, dass ich so wenig geschlafen habe in der letzten Woche und natürlich auch die Anstrengung vom Rennen und irgendwie... Ja, ich bin sehr glücklich, aber auch sehr K.O.
Aber ist es nicht, also mir geht es zumindest so eine Autofahrt heim, wenn man nicht nur ein erfolgreiches Rennen hinter sich hat, sondern einfach auch irgendwie diese ganzen To-Dos, wir haben es in der letzten Woche noch gesagt, in der letzten Folge, bei der nächsten Aufnahme ist das alles hinter dir, vor allem in dem Fall, dein Rennen, das Shooting, die Reise. Was war das dann ein Erleichterungsgefühl im Auto? Kam das da schon alles an?
Ja, sehr. Aber ich muss auch sagen, ich wäre schon noch gerne ein paar Tage in Frankreich geblieben. Also ich hätte schon noch gern so ein bisschen wie so eine Art Urlaub gehabt. Und das ist nicht, weil ich mich überhaupt, ich freue mich sehr auf Innsbruck, also das Innsbruck Alpine, auf diese ganze Woche einfach, dass hier so ein riesen Trailrunning-Hype ist, aber einfach so ein bisschen runterkommen, genießen, alles, was man so vor dem Rennen nicht zulässt, so die Sonne genießen, Sachen, wo man denkt, hey, das zieht mir zusätzlich Energie, das hätte ich schon noch gerne so 2-3 Tage dran gehängt.
Ja, das kann ich verstehen. Ich habe dieses eine schöne Bild gesehen in deiner Story mit einem Kaffee und Sonne und kann ich verstehen, dass da ein bisschen das französische Urlaubsgefühl, dass du das gerne noch ein bisschen behalten hättest. Aber magst du, bevor wir in den Rennbericht gehen, Leute, noch ganz kurz Geduld, magst du noch von deiner Woche davor erzählen? Wie war denn das Shooting? Hat alles geklappt?
Ja, also ich will danach aber auch noch hören, wie es dir geht. Also ich habe das Gefühl, dass
nein, ich sonst heute geht's nur um dich. Ja.
Also das Shooting war wirklich sehr, sehr anstrengend. Ich weiß nicht, ich meine, ich wusste, es ist nicht ideal, aber es war irgendwie noch intensiver, als ich gedacht habe. Ich war vor allem die ersten anderthalb Tage komplett alleine. Das heißt, John, mit dem ich das Shooting gemacht habe, der war noch nicht da. Und ich habe dementsprechend echt von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang bin ich durch die Gegend gehopst. Und das ist ja auch immer sowas wie so ein kleines Sprinttraining, weil man muss dann hier kurz hinsprinten für die Drohne, da kurz hinhüpfen. Und meine Schuhe, um die es da ging, die waren halt nicht in meiner Größe, sondern 2,5 Nummern zu klein. Und ich bin auch einmal gestürzt. Und ich weiß nicht, ich war am ersten Abend im Hotel und ich habe gedacht, ich bin kaputter als nach meinem letzten Ultra. Wie soll das diese Woche weitergehen? Und dann wurde so die nächsten beiden Tage wurden dann besser. Aber ich muss schon sagen, ich war super, super erschöpft und müde, habe kaum geschlafen, war viel zu viel auf den Beinen. Und ich habe dann, als ich zurückgereist bin, so richtig doll wieder Probleme unten am Fußgelenk gehabt. Also so da Schienbein-Fußgelenk-Gegend, was ich auch auf Gran Canaria eben hatte. Und da war ich richtig in Sorge. Also ich konnte meinen Fuß kaum anheben ohne Schmerzen. Und da habe ich gedacht, shit, was mache ich? Ist es dumm? Damit kann ich doch nicht laufen. Wie werde ich das los? Also ich war wirklich... Ja, wie man dann halt so ist in der Rennwoche, wenn man plötzlich starke Schmerzen hat und denkt, Hilfe, was mache ich? Ich brauche einen neuen Fuß.
Aber glaubst du, das ist, war das dann so ein bisschen einfach auch die Aufregung? Sprich, war das dann weg im Rennen oder wie hast du das dann gemacht oder für dich gelöst?
Ja, ich habe die 3 Tage vor dem Rennen mich eigentlich gar nicht mehr bewegt und das die ganze Zeit versucht zu behandeln. Es war im Rennen zum Glück weg und auch danach habe ich jetzt gar keine Probleme. Aber es war schon extrem überreizt. Also klar, das lag an den zu kleinen Schuhen, das lag an so ein paar Bewegungen, wo ich weiß, dass ich die nicht so gut oft machen kann. Und ja, ich glaube, es war einfach völlig drüber. Ich hätte einfach zwischendurch diese Schuhe mal ausziehen sollen, zumindest in der Mittagspause oder so. Aber da habe ich nicht so richtig mitgedacht. Aber man lernt dazu. Das werde ich beim nächsten Shooting besser machen. Und dann bin ich zurückgekommen und wir mussten noch ein paar Mal Unterkünfte wechseln. Und ich hatte ja am Rennwochenende selber dann auch David und Johannes dabei, die mich supportet haben und auch gefilmt haben. Und deswegen ging es zuletzt halt nochmal in eine noch größere Unterkunft. Und dann war es irgendwie mittags nicht die Möglichkeit, nochmal was zu kochen. Deshalb sind wir wo essen gegangen und danach kann ich verraten, in der Nacht ging es mir sehr schlecht und an den nächsten Tagen ging es wem anders sehr schlecht. Also
oh
ich
nein.
Glaube, wir haben da so ein bisschen, ja, wir wissen nicht, ob es Salmonellen war, aber es war so das Letzte, was ich auch noch gebraucht habe. Ich habe so gedacht, was kann jetzt eigentlich noch schief laufen? Es war echt.
Oh Gott.
Die Woche war irgendwie schrecklich. Aber Kimi, jetzt sag du mir, wie es dir geht.
Oh je. Na gut, noch ganz kurz zu mir. Aber ich habe eigentlich gar nicht so viel zu erzählen, Ida, ehrlich gesagt. Ich meine, ich war daheim hier in München. Ich habe sehr gut trainiert. Ich genieße es sehr, dass es jetzt wärmer ist, dass die Sonne scheint. Hier blüht alles super schön. Ja, also ehrlich gesagt, viel mehr habe ich gar nicht zu erzählen. Ich habe, das Wochenende war ehrlich gesagt irre. Also ich meine, da sind ja so viele Sachen passiert. Jetzt mal aus der Trailrunning-Blase gesprochen. Madeira, Canyons, dein Rennen natürlich. Irgendwas war noch.
Es gab einen Weltrekord, nicht nur aus der Trailblase, sondern natürlich. Aus der Adidas-Brille besonders
hervorragend. Aus der Adidas-Brille, ja. Das auch noch, Marathon-Weltrekord unter 2 Stunden. Also irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich schaue die ganze Zeit aufs Handy und weiß überhaupt nicht, wo ich zuerst hinschauen soll. So viele Dinge, die passiert sind und das war super spannend, aber da muss ich sagen, war ich dann auch kurz irgendwie richtig froh, einfach nur hier in meinem kleinen Safe Space zu sein, mein Rennen zu machen. Ja, einfach, ich weiß nicht, ich sag das jetzt schon echt seit ein paar Wochen, aber ich bin einfach gerade wirklich gern daheim. Also vor allem, wenn es jetzt noch so, habe ich ja gerade schon gesagt, das Wetter so schön ist. Ja, dann genieße ich das gerade sehr, daheim zu sein. Wobei es ja auch für mich bald nach Innsbruck geht, darauf freue ich mich natürlich auch sehr. Aber jetzt gerade ist alles in Ordnung, so wie es ist. Ja.
Werbung.
Kimi, unsere Hörerinnen und Hörer wissen das. Du hast jede Woche einen Laufsong dabei. Du bist auf jeden Fall die Expertin für Musik. Wie machst du das im Training und im Rennen?
Ja, es stimmt schon. Ich laufe immer und überall mit Musik. Musik entspannt mich und sie feuert mich gleichzeitig an. Sie lässt mich an mich selbst glauben. Sie bringt mich meinen fantastischsten Wünschen näher und holt mich aus schweren Selbstzweifeln raus. Sie ist sozusagen meine Wunderwaffe. Und beim Laufen ist der Anspruch an die Kopfhörer natürlich hoch. Das ist ganz egal, ob es im Training oder im Wettkampf ist. Kopfhörer müssen halten, sie sollen gegen Schweiß und Wasser geschützt sein, die Tonqualität darf natürlich auch nicht zu kurz kommen und im besten Fall sind es Open Ears, damit ich die Umgebung um mich herum wahrnehmen kann. Das ist im Wettkampf natürlich super wichtig, aber ganz generell am Berg würde ich sagen, immer ein großes Plus. Das alles und noch viel mehr bringt der Suunto Spark mit. Die neuen Kopfhörer von Suunto liefern kraftvolle Bässe und sorgen mit der Open Ear Passform dafür, dass man immer zu wachsam ist. Die Kopfhörer sitzen bequem, sie sind unter 10 Gramm leicht und bleiben am Ohr, egal wie stark man auftritt und wie technisch der Untergrund ist. Der große Unterschied zum Wing beispielsweise ist, dass die Kopfhörer nicht miteinander verbunden sind. So kann man die einzelnen Kopfhörer unabhängig voneinander anpassen und auch mal aus dem Ohr nehmen. Auf der Suunto-App lassen sich die Kopfhörer einzeln einstellen, für dich und deine Bedürfnisse, deine Gewohnheiten und deine Needs. Die Kopfhörer tracken außerdem Kadenz, Lauftechnik und sogar Kopfhaltung und sind so wie ein kleiner Coach im Ohr, das bei einer super Audioqualität und einer Akkulaufzeit mit bis zu 36 Stunden. Ihr seht schon, der Suunto Spark ist perfekt für jeden Trail und jeden Ultralauf.
Ja, und in 36 Stunden kann man wirklich einiges an Kilometern machen. Ich finde es perfekt, gerade weil ich oft auch nur auf einem Ohr Musik höre, dass man die jetzt unabhängig voneinander tragen kann. Am Wochenende bei meinem Rennen hatte ich die Kopfhörer dabei, aber habe sie nicht aufgesetzt. Aber ich hatte noch ein anderes Feature dabei, und zwar habe ich vorher, und das ist jetzt für dich besonders wichtig, weil ich dich immer mit den Offline-Karten ärgere, ich habe mir vorher auf meiner Suunto Race 2 die neuen Offline-Karten runtergeladen. Und das ist wirklich ein Riesen-Update. Man kann da jetzt viel bessere Details sehen, die Wege besser sehen. Man liest Namen, man kann sich zurück zum Start navigieren lassen und man kann auch einstellen, wenn man auf der Navigationsseite ist, was man zusätzlich für Features haben will. Vorher hat man da vor allem mal gesehen, wie weit es noch ist bis zum Ziel. Das hat mich manchmal ein bisschen wahnsinnig gemacht, muss ich zugeben, gerade wenn es noch sowas wie über 100 Kilometer waren. Jetzt kann man da einstellen, ob man die Uhrzeit sehen möchte, ob man seinen Puls sehen möchte, so wie ich jetzt am Wochenende, oder ob man irgendwelche anderen Werte sehen möchte. Also ihr solltet unbedingt eure Offline-Karten updaten oder wenn ihr noch keine Uhr oder keine Suunto Spark-Kopfhörer habt, unbedingt auf www.suunto.com vorbeischauen und mit unserem Code großgeschrieben Suunto-HMKM-26 15% auf euren Einkauf sparen. Alle Infos findet ihr wie immer auch in den Shownotes.
Werbung Ende.
Das finde ich sehr gut. Ich meine, vor ein paar Jahren hatten wir das auch, dass wir ab und an dann darüber gesprochen haben, dass man dann so wie FOMO haben kann, wenn so viel passiert. Mhm. Und ich glaube, wenn man dann aber zu Hause ist und richtig zufrieden ist, dann spricht das nur dafür, wie ausgeglichen und happy man mit allem ist.
Ja, also ja, ich meine, wissen wir alle oder zumindest die, die von Anfang an dabei sind. Aber ich hatte ja auch schon andere Phasen. Und so, und deswegen ist es umso schöner und ja, aber viel mehr kann ich gar nicht erzählen, Ida. Ich bin jetzt bereit für dich und deinen Rennbericht und ich habe natürlich auch ein paar Fragen. Ich habe gleich mal vorweg so eine, die ist mir direkt, als ich das Video von deinem Zieleinlauf gesehen habe, aufgefallen. Die nehmen wir jetzt gleich kurz in den Anfang mit rein. Ist das jetzt die neue Wettkampffrisur 2026? Diese Frage muss einfach sein.
Ja, ich habe mir schon gedacht, dass die kommen wird. Also, ich habe vorhin schon kurz mit meiner Mama telefoniert und auch so gesagt, oh Gott, Mama, wie ich aussah, es tut mir leid.
Hä, wieso?
Und sie meinte, hä, wieso?
Spinnst ja. du? Du sahst aber total süß aus. Das war jetzt überhaupt nicht negativ gemeint.
Um ehrlich zu sein, ich war vorher so nervös. Mhm. Ich war wirklich so nervös, weil diese Woche so schlecht gelaufen ist, dass ich mir so unsicher war, ob das richtig ist zu laufen, dass ich ganz, ganz viel vergessen habe. Ich habe weder meine Schuhe richtig zugebunden, noch meinen Trailrucksack richtig aufgehabt. Der war nicht richtig eng gestellt. Meine Haare waren noch nicht fertig. Also wir können von Glück reden, dass ich meine Winterjacke vor dem Start weggelegt habe. Okay. Ich war so, ich weiß nicht, was ich gedacht habe, aber ich habe auch vergessen, vorher mein Gel zu nehmen. Ich war nicht mehr auf Toilette, obwohl ich unbedingt noch vorher Pipi machen wollte. Und dann stand ich so in diesem Startbereich und habe gedacht, ach Mist, jetzt geht's schon los. Also ich war so, ich weiß nicht, ich war super aufgeregt und deswegen super unvorbereitet. Also es war wirklich so, diese Frisur, ich wollte mir eigentlich die Zöpfe aufmachen. Ich hatte eigentlich halt vorne geflochten und wollte eigentlich zwei offene Zöpfe haben, so ähnlich wie beim TDS. Und das war eigentlich vorher nur, weil ich da noch die Stirnlampe auf hatte und mich warm machen wollte. Ich weiß nicht, ich war irgendwie so nervös, dass ich das alles vergessen habe.
Aber könnte es vielleicht sogar auch sein, also ich verstehe das total, wenn man irgendwie vor lauter Nervosität dann irgendwie so ein bisschen neben der Spur ist. Ich kenne das Gefühl. Aber könnte es vielleicht sogar sein, dass das auch ein bisschen dann dazu beiträgt, dass man irgendwie entspannter ins Rennen geht? Also das klingt jetzt ein bisschen paradox, weil Nervosität natürlich alles ist außer Entspannung. Aber irgendwie, dass man halt dadurch dann vielleicht, weiß ich nicht mehr ganz so sehr in jedem Ablauf drin ist, nicht alles nochmal durchdenkt, sondern irgendwie einfach so sehr mit sich selbst beschäftigt ist, dass es dann irgendwie entspannter wird. Macht das Sinn?
Ja, ich weiß nicht. Also nachdem der Startschuss gefallen ist, war ich eigentlich echt entspannt und habe mich auch gefreut. Mhm. Und da war ich auch so, also die ersten zwei Stunden habe ich mich richtig gut gefühlt. Und ich hatte zwar schon diese Müdigkeit in den Beinen gespürt, das kann ich nicht leugnen. Aber ich habe gedacht, hey, ist doch alles super und dir tut der Fuß nicht weh, besser kann es doch gar nicht laufen. Mhm. Also alles, wovor ich mir vorher so extreme Sorgen gemacht habe. Ich habe halt auch eigentlich gedacht, ach toll, jetzt hast du heute nicht deine Tage bekommen, da bleibst du verschont. Also ich war einfach, sobald es dann losging, war ich entspannt, locker, vorfreudig, war auch echt schnell so in meinem Flow. Ich habe eine ganz gute Pace gefunden, das hat alles gut gepasst. Aber also rückblickend weiß ich auch nicht, was da mit mir los war vor dem Start. Ich habe nachdem dann so die ersten paar Kilometer gelaufen waren, gedacht, ja toll, jetzt musst du echt dringend auf Toilette. Wieso warst du nicht auf dem Klo? Und jetzt nimm gefälligst dein Gel und jetzt geht's ja aber los. Jetzt wird die Weste richtig angezogen. Also ich weiß nicht, ich war irgendwie verträumt, keine Ahnung.
Aber bevor wir jetzt in das Rennen schon reinlaufen, magst du noch kurz erzählen, wie du dich oder warum du dich entschieden hast, dann die 100K-Kategorie zu laufen und ob das was im Vorhinein auch mit dir gemacht hat, auch so was wie, keine Ahnung, der Start war nicht um, ich glaube, 12 Uhr nachts am Freitag, so wie beim 100-Meiler, sondern jetzt 6.30 Uhr früh am Samstag. War das angenehmer für dich? Erzähl mal ein bisschen davon.
Ja, genau, das war eigentlich der Hauptgrund. Also dadurch, dass ich dann wusste, wie meine Flüge liegen vor dem Shooting zurück, habe ich dann halt gedacht, ach Mist, jetzt wird es richtig eng mit dem Start von den 100 Meilen um Mitternacht. Da muss wirklich alles, also ich darf keine Verspätung haben und ich habe dann auch nicht mehr wirklich Zeit, mein Equipment zusammenzupacken und die Startnummer zu holen. Und irgendwie hatte ich so ein Stresslevel auf einmal und habe gedacht, wie soll das alles funktionieren, dass ich dann gemeint habe, okay, ich glaube, das Schlauste ist, ich gebe mir noch 6,5 Stunden mehr oder was es dann eigentlich nur sind, aber dann kann ich zumindest noch eine Nacht gut schlafen und versuche mich in die 100K umzumelden. Und das ging dann Gott sei Dank auch recht gut. Also ich habe dann bei UTMB das auch so geschrieben, dass ich eben wegen dieses Shootings so Schwierigkeiten habe mit dem Ablauf. Und ich war ehrlicherweise, als ich zurückkam nach Marseille, auch so erleichtert, weil ich dachte, ich weiß nicht mal, ob ich mich so bis zum Start erhole, aber einen Nachtstart wäre, glaube ich, fast unmöglich gewesen. Vor allem dadurch, dass ich ja dann, ja, dadurch, dass es mir die Nacht davor so schlecht ging, also die Nacht vor der Nacht vorm Rennen, da habe ich kaum geschlafen, da habe ich 3 Stunden geschlafen, weil ich so mit Übelkeit und so zu kämpfen hatte. Und dann an dem Tag, als ja Johannes so extrem schlecht ging, hätte ich, glaube ich, in der Nacht gar nicht laufen können. Ich meine, klar, am Ende muss ich rennen, aber auch, also ohne Support und vor allem, gerade wenn alles so schief läuft, braucht man ja dann auch diese mentale Stütze so ein bisschen, dass ich glaube, die 125, da wäre ich gar nicht gestartet, ehrlicherweise.
Also ich muss auch sagen, so von außen hat es für mich auch mit dem Wissen, mit dem Shooting und so weiter und ja auch so ein bisschen der Erfahrung, wie so ein Shooting sein kann. Jetzt war das auch noch ein besonders großes, langes Shooting, du warst viel allein. Also ich glaube, für mich war relativ schnell so ein, ja, also ich bin ehrlich gesagt fast froh, dass du die kürzere Distanz dich dafür entschieden hast. Wir reden immer noch von, ich glaube, es sind 84 Kilometer, 4600 Höhenmeter grob, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist immer noch lang genug und einiges. Kanntest du die ganze Strecke?
Ja, das war der nächste Bummer. Also ich stand dann bei der Elite-Präsentation. Die war auch irgendwie voll klein. Es war so von jeder Strecke gefühlt nur einer da. Also es waren Remi, Tove und eben auch Baptiste, der auch die 100 gelaufen ist. Und dann stand ich neben ihm und er hat mich gefragt, ob ich mir die Strecke nochmal angeschaut habe. Und dann habe ich so gesagt, nee, aber ich bin ja letztes Jahr die 125 gelaufen. Und ich wusste da, letztes Jahr waren die 80 und die 125, oder es sind 86, waren sehr ähnlich. Es war nur diese letzte Loop, die man bei den 125 noch extra laufen musste. Und die fand ich eh total blöd. Deswegen habe ich gedacht, hey, ist doch super. Und dann hat er so zu mir gesagt, du weißt schon, dass 75% der Strecke dieses Jahr anders sind als letztes Jahr. Und ich habe kurz gedacht, oh, ich bin wirklich ganz schlecht vorbereitet auf dieses Rennen morgen.
Ach, krass. Also,
ich meine, es sind schon ähnliche, also die Umgebung war jetzt nicht total unterschiedlich. Man ist auch zum Mont Ventoux hochgelaufen und so, aber es waren einfach andere Trails. Das Einzige, was echt genau gleich war, war der Downhill runter vom Mont Ventoux. Und ich muss sagen, da war ich auch sehr froh drum, weil ich wirklich da einen super guten Downhill gelaufen bin. Ich meine, da kommen wir wahrscheinlich später nochmal zu, aber da habe ich vorher sogar richtig das Gefühl gehabt, obwohl ich wusste, da habe ich mir letztes Jahr ganz am Anfang von diesem Downhill ja die Außenbänder gerissen, dass ich das kenne und darauf kann ich mich jetzt voll gut einlassen. Und das hatte irgendwie eher einen positiven mentalen Effekt, so komisch das klingt, als wenn das einer gewesen wäre, den ich nicht vorher kannte.
Nee, aber das verstehe ich. Irgendwie zumindest so an einer Stelle das Gefühl zu haben, ah, hier war ich schon mal. Das kenne ich jetzt, ich weiß jetzt grob, was auf mich zukommt, das kann ich gut verstehen. Ja, Ida, möchtest du beginnen? Einfach mal von vorne anfangen.
Okay, also der Start, der war um 6.30 Uhr und beim Start sind alle so losgesprintet. Ich habe auch eine ganz schlechte Startreaktion gehabt, dass ich erstmal so 3 Reihen zurückgefallen bin gefühlt und ein paar Ellbogen abbekommen habe. Und dann die Emily Cambier war das, die ist am Ende Dritte geworden, die ist auch so weggesprintet. Und ich habe die bei Wildstrubel, glaube ich, kommentiert. Als ich da den UTMB-Stream kommentiert habe, da hat die den 2. Platz, glaube ich, gemacht. Und dann habe ich gedacht, ja, dann versuche ich mich an das Tempo so ein bisschen zu halten. Aber die hat genauso, wie sie erst voll weggesprintet ist, ist sie auch plötzlich, hat sie sich voll zurückfallen lassen. Und dann habe ich gedacht, okay, nee, wir machen doch eine eigene Pace. Das war so ein bisschen, okay, von einer auf die andere Sekunde so umschalten. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt schaue ich, ob ich mich an einen Mann dranhängen kann. Und das war aber echt schwierig, weil die haben gefühlt, also ich hatte das Gefühl, die haben alle selber so ein bisschen die Pace gesucht und sind entweder viel schneller gewesen oder viel langsamer dann geworden und es hat sich echt ein bisschen schwierig gestaltet, sodass ich dann versucht habe, nur bei mir zu sein und mal auf den Puls geschielt habe, aber sonst eigentlich nur nach Gefühl losgelaufen bin. Und da, wie ich das vorhin meinte, habe ich mich auch echt sehr, sehr gut gefühlt. Also da habe ich dann gedacht, hey, gleich ist Sonnenaufgang, wunderschöner Tag. Ich glaube, es wird heute ein super Wetter, die Strecke mag ich. Das wird heute mein Tag und alle Zweifel von gestern muss ich einfach wegschieben. Also da war ich sehr positiv und konnte mich auch echt gut bewegen, bin eine gute Pace gelaufen. Dann ging es erstmal halt so zwei kleinere Uphills hoch und einen längeren Downhill runter und ich habe mich richtig, richtig gut gefühlt zu dem Zeitpunkt.
Mhm. Gibt es jetzt im Rennen so Unterschiede jetzt auch mit deinem neuen Coach? Gibt es irgendwelche, weiß ich nicht, Werte, auf die du jetzt schaust, verglichen zu in den Jahren davor, wo das Coaching anders war? Gab es da irgendwelche Dinge, an die du dich so ein bisschen halten konntest oder warst du wirklich, ich sage jetzt mal, auf dich gestellt?
Ja, voll. Also ich glaube, er hat mir vorher nicht mal viel Glück gewünscht. Ich hatte auch keinen Raceplan oder so. Okay. Das letzte Mal, dass wir uns gehört haben, war so Anfang der Woche, wo er gar nicht begeistert war, dass ich die Race-Tune-Up-Einheit nicht machen konnte. Das war halt beim Shooting der zweite Tag und ich habe wirklich versucht, Zeit freizuräumen für mein Training und das wäre ja auch nicht lange gewesen. Aber wir haben wirklich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang geshootet und ich hatte mittags nur eine halbe Stunde Pause, in der ich auch einfach was essen musste. Und wir sind immer davor und danach halt so 3 bis 4 Stunden Auto gefahren, weil wir jeden Tag an eine andere Location gefahren sind, sodass ich einfach überhaupt nicht die Möglichkeit hatte, außer ich wäre irgendwie um 4 Uhr in der Nacht oder um 23 Uhr noch laufen gegangen. Und da habe ich dann gedacht, okay, es ist jetzt wichtiger, Schlaf zu priorisieren und sich zu erholen, als auf Biegen und Brechen noch irgendwo eine Einheit rauszuschneiden. Und ja, da war er nicht so begeistert, dass ich die eben nicht gemacht hatte, was mich natürlich aber selber auch geärgert hat. Nur ich habe halt irgendwie in dem Moment gedacht, nee, es gibt jetzt keine andere Möglichkeit. Und deswegen habe ich eigentlich gar keinen Rennplan von seiner Seite aus gehabt und habe einfach nur versucht, mich darauf einzustellen, wie ich das sonst bei Rennen auch gemacht habe, meine Verpflegung danach zu planen, wo die assistierten Aidstations sind. Das waren 2. Einmal bei ungefähr 35 Kilometer und einmal bei ungefähr 57 Kilometer. Und dann habe ich eben bei der Elite-Präsentation ja noch kurz mit Baptiste, der am Ende auch bei den Männern gewonnen hat, gesprochen und hatte ihn gefragt, was er so für eine Zielzeit hat. Dadurch, dass er die Strecke kannte, dachte ich, okay, wenn die jetzt so anders ist, dann muss ich ja auch da irgendwie umdenken. Und habe dann ja versucht, so damit zu kalkulieren, ja, vielleicht laufe ich 10 Stunden, wenn es richtig gut läuft. Und danach meine Verpflegung ausgerichtet. Dass es jetzt am Ende genau 10 Stunden waren, ist aber eher ein Zufall, muss ich auch sagen. Das war jetzt nicht wirklich Wissen.
Findest du 2 Verpflegungsstationen, war das für dich genug? Ist es optimal gewesen oder hättest du gerne eine mehr gehabt?
Also ich fand insgesamt war es am Anfang relativ wenig Verpflegungsstationen auch zum Selbstauffüllen. Jetzt, das ist so ein bisschen das, wo der Rennbericht weitergehen würde. Nach den 2 Stunden ist man durch eine Verpflegungsstation durchgelaufen und das war die erste seit dem Start. Und ich bin in die reingelaufen. Und das ist auch meine eigene Schuld, dass ich bin in die reingelaufen, wollte meine Flaschen auffüllen, habe aber in dem Moment festgestellt, shit, ich habe meine Periode bekommen. Und dann war ich kurz so, okay, was mache ich jetzt? Suche ich jetzt hier nochmal eine Toilette? War vorne vor der Verpflegungsstation eine, ist dahinter eine. Wo geht's weiter raus? Also ich war dann kurz alles um mich rum Chaos. Und dann bin ich nach einer Minute wieder rausgelaufen und hatte meine Flaschen nicht aufgefüllt. Und dann waren es einfach bis halt, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Kilometer es noch waren, aber es war bis zu der assistierten Verpflegungsstation auch keine VP mehr, sodass ich einfach kein Trinken mehr hatte. Und es war total ärgerlich, weil es halt komplett meine Schuld war. Aber ich habe halt immer gedacht, hey, es wird doch wohl irgendwann nochmal was kommen, weil es war auch nur so eine kleine Verpflegungsstation. Es war nicht so eine große, sondern mehr so, ich glaube, es gab Wasser und ein paar Snacks, aber es war wirklich so eine notdürftige. Und ich bin dann schon hingekommen mit meinem Trinken, aber habe auch deutlich weniger getrunken, als ich geplant hatte und war in dem Moment dann einfach froh, dass ich für das Rennen mir überlegt habe, meine Kohlenhydrate vor allem über Gels aufzunehmen und nicht über Getränkmixe, weil sonst wäre ich ja niemals hingekommen in dem Augenblick. Und dann bei den anderen beiden assistierten Verpflegungsstationen hatte ich schon das Gefühl, dass sie zu guten Zeitpunkten lagen, habe aber ehrlich gesagt schon das ein oder andere Mal zwischendurch gedacht, ach, so ein bisschen Assistenz wäre jetzt schon schön, einfach nur um nochmal kurz Sonnencreme auf die Schulter gesprüht zu bekommen oder Wasser übergeschüttet zu bekommen, weil es halt super heiß geworden ist. aber an sich hat es schon gepasst. Also ich glaube, es kam mir auch nur so vor, weil ich weiß, dass bei den 125 letztes Jahr gefühlt viel öfter die Möglichkeit war, gecrewt zu werden.
Hitze, hast du den positiven Effekt deines Hitzetrainings gespürt? Wie hat sich die Hitze für dich bemerkbar gemacht?
Ja, ich glaube schon, dass es, auf jeden Fall habe ich es besser vertragen als sonst. Ich würde sagen, ich bin sonst gar kein Hitzeläufer. Und es war echt, es war nur untertags 27 Grad und wirklich immer knalle Sonne. Aber ich bin halt auch mit Cap und Sonnenbrille gelaufen. Vielleicht hat es deswegen auch einfach besser abgeschirmt. Ich habe aber trotzdem auf der Haut schon gemerkt, boah, es ist jetzt echt heiß und ich mag halt Sonnencreme im Rennen nicht. Darüber haben wir eh schon mal gesprochen. Aber irgendwann war ich dann so an dem Punkt, dass ich, das war eben bei dieser zweiten Verpflegungsstation, gesagt habe, irgendwo in meiner Tasche müsste noch ein Sonnenspray sein. Ich brauche unbedingt Sonnencreme, weil ich glaube, sonst verbrenne ich so extrem. Mhm. Und damit habe ich mich dann auch ansprühen lassen, aber ich habe es auch gehasst.
Also ich muss mal ganz kurz an diesem Punkt ein ganz, ganz großes Lob aussprechen an dich, weil ich finde, sowohl dieser Gedanke beim Shooting, dass du für dich entschieden hast, auch wenn das echt nicht leicht ist, noch dazu, wenn der Trainer unzufrieden ist, zu sagen, nee, es ist mir jetzt wichtiger, mich auszuruhen und ein bisschen die halbe Stunde auch mal Mittagspause sein zu lassen, was zu essen, mich zu erholen, es ist Rennwoche und aber auch der Schritt hin zur Sonnencreme. Beides sehr, sehr vernünftig. Bin ich sehr, sehr stolz auf dich. Das mal ganz kurz hier eingeschmissen. Hast du dir im Vorhinein mentale Strategien hingelegt für, weiß ich nicht, vielleicht eben jenen Punkt, wenn dann doch die Periode kommt, in einem schwierigen Punkt, in einem Loch, wie du dich da rausholen kannst?
Ja, also wir haben beim Mentalcoaching verschiedene Strategien erarbeitet. Vor allem ging es da jetzt um so ein Stärkenbild, was ich wochenlang vorher immer so ein bisschen erarbeitet habe und wo ich dann in Momenten, wo mich einfach negative Gedanken überkommen oder ich ein Tief spüre, dann an eben genau diese Stärken denke und mich da so ein bisschen rausziehe. Aber dadurch, dass es ja mein erstes Rennen war, seit ich damit begonnen habe, war ich jetzt auch ein bisschen unsicher, wie das klappt, ob ich da im Ernstfall wirklich so dran denken kann oder ob ich da dann gar nicht so drauf anspringe. Und ich muss sagen, es hat wirklich super funktioniert, weil ich glaube, ich bin in diesem Rennen 60% mit dem Kopf gelaufen und 40% mit den Beinen. Das war, also ab dem Zeitpunkt, wo ich da meine Periode bekommen habe, hatte ich so Periodenkrämpfe und so Durchfall. Ich glaube, ich habe 8, 9, 10 Toilettenstopps gemacht. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich immer am Anschlag renne, keine Sekunde verlieren darf, wirklich nicht mal die Sekunde dafür da ist, den Rucksack richtig eng zu stellen. Ich dann eine Minute Toilettenpause habe und dann wieder rennen muss, wie bei so einem Intervallstopp, einfach nur um diese Minute wieder rauszuholen. Und das, ich weiß nicht, deswegen kam mir das Rennen so unfassbar hart und anstrengend vor, weil ich einfach so damit gechallenged war, okay, wie lange schaffe ich es jetzt, bis ich wieder auf Toilette muss? Okay, wie lange geht es jetzt gut? Und ich habe mir halt in den Momenten schon immer eingeredet, hey, du machst das super, was läuft alles gut und ich freue mich aufs Ziel und ich will nur diese Quali abhaken und es kommt noch der Uphill, der mir liegt. Also lauter so Sachen. Und es hat auch wirklich, würde ich sagen, deutlich besser geklappt, als ich vor einem Jahr wahrscheinlich in dem Moment reagiert hätte. Und ich habe auch nicht eine einzige Sekunde daran gedacht, aufzugeben. Ich meine, mit Magenkrämpfen habe ich das dann schon oft, dass ich dann gedacht habe, boah, was tue ich mir hier an? Wird es nicht irgendwann besser? Und wenn es nicht besser wird, wie lange kann ich das noch aushalten? Aber in so eine Richtung habe ich nicht eine Sekunde gedacht. Und ich habe einfach immer zu, das ist jetzt, du weißt, was ich meine, du hast mir am Tag vorher geschrieben, dass es ein Löwenzahn ist, den du mir schickst für mentale Energie und positive Stärke. Und ich habe immer zu diesen Löwenzahn mit deinem Gesicht darin vor meinen Augen gehabt. Den müssen wir unbedingt auf dem Kanal teilen. Vielleicht hilft es irgendwem, wenn man am Wochenende ein Rennen macht, dass man sich dann einfach dich im Löwenzahn vorstellt. Ja. Aber mir hat's geholfen.
Das freut mich. Nee, also um das ein bisschen, also ich habe dir quasi ein Bild von einem Löwenzahn geschickt, damit man es ein bisschen besser versteht, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, du brauchst jetzt irgendein schönes mentales Bild, um ein bisschen zuversichtlich zu bleiben. Und wir können ja dann mal deine Version des Löwenzahns und meine Version des Löwenzahns zeigen. Nee, aber das finde ich sehr süß. Das freut mich sehr, dass das geholfen hat. Aber wenn du möchtest, geh gern mal weiter von da, wo wir jetzt vorhin, wo ich mit meinen Fragen ein bisschen unterbrochen habe, wie es so weiterging im Rennen für dich?
Ja, bei der ersten assistierten Verpflegungsstation bei halt etwa 34, 35 Kilometer habe ich dann mir eingeredet, jetzt gibt's zwei neue Beine und ob David alles gut. Ist natürlich nicht der Fall gewesen, aber der Gedanke hat zumindest geholfen. Ich bin da echt sehr motiviert rausgelaufen und habe auch echt mich auf den Apfel zum Mont Ventoux hoch gefreut. Und da hatte ich dann so ein bisschen den Downer, dass der Uphill ganz anders war. Letztes Jahr war das ja für mich so der Moment im Rennen, der mit Abstand am schönsten war, der echt laufbar war und wo ich viel, viel Zeit gut gemacht habe. Dieses Mal ist man da einfach nur über Geröllfelder, Kies und irgendwie unlaufbaren, ja, weiß ich gar nicht, wie man das beschreiben soll. Also es waren so steile, nicht gut laufbare Trails, wo eigentlich gar nicht wirklich Trails waren. Das habe ich schon vorher auch in der Karte gesehen. Und mich gewundert und noch gehofft, vielleicht ist das nur in der Karte falsch eingezeichnet, aber war es tatsächlich nicht. Oh Wunder. Da konnte man irgendwie kaum Zeit gut machen. Also da habe ich auch die Stöcke rausgeholt und habe viel versucht, schnell mit den Stöcken zu wechseln zwischen Laufen und Gehen. Aber habe auch gemerkt, ey, man kommt hier überhaupt nicht voran. Und das war sehr, sehr schwierig, weil auch diese Position mit den Stöcken dann zu gehen, für mich so war, dass da die Periodenkrämpfe am krassesten waren und ich immerzu wirklich so eine Krampfhaltung hatte und gedacht habe, oh, ich muss laufen, damit ich einfach aufrecht bin. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, aber Laufen ist dumm, weil da verliert man nur Energie und man kommt nicht besser voran. Also dieser Uphill war, glaube ich, mit Abstand das Schlechteste in dem Rennen für mich.
Boah, irgendwie, ich musste gerade denken, also ich, keine Ahnung, es sind schon echt auch oft einfach, es klingt so oft nach so einem Kampf einfach bei dir. Also ich hatte es gerade kurz wieder dieses Thema Hundebiss im Kopf und gebrochener Finger und also es ist wirklich, ich bewundere wieder mal deinen Zähnen, wie habe ich im Buch gesagt, Hegemannschen Dickkopf, aber auch einfach diese mentale Stärke, da weiterzumachen. Also ich finde, es klingt schon auch einfach mit allem hier und da echt sehr, sehr hart, muss man schon wirklich sagen. Jetzt habe ich vergessen, was ich fragen wollte dazu. Weil letztes Jahr war ja wirklich, hattest du gesagt, diese Strecke ist wahnsinnig technisch anspruchsvoll. Ich habe viele Videos von dir gesehen, wo halt kurz mitgefilmt wurde. Wahrscheinlich waren eben deswegen dort die Filmer, weil da sah das immer so schnell aus, also irre, mit was für einem Laufschritt du da immer unterwegs warst. Und da sah es immer sehr schnell aus. Würdest du sagen, die Strecke jetzt verglichen zu letztem Jahr war auch sehr technisch oder war die etwas laufbarer?
Nee, also sie war technisch, aber es gibt zwischendurch schon immer diese Abschnitte, meistens halt bei Aid Stations, wo man in irgendein Dorf reinläuft und da halt auch wieder rausläuft, wo man echt gut laufen konnte. Und da habe ich auch immer versucht, voll ja aufs Tempo zu drücken und keine Sekunde liegen zu lassen, weil ich auch schon wusste, gleich kommt da wieder eine Toilette. Aber ich habe echt, also ich weiß nicht, letztes Jahr, ich glaube, die, und auch von den Zeiten her, sowohl bei den 100K als auch bei den 125K waren die Strecken und die Zeiten etwas schneller. Es waren aber auch etwas weniger Höhenmeter im letzten Jahr. Also das war vielleicht dieses Jahr auch der Unterschied und nicht nur der technische Grad. Es war wahrscheinlich schon sehr ähnlich. Also ich habe aber schon doll gemerkt, dass ich viel besser einfach mit dem technischen klargekommen bin als im letzten Jahr. Also es war auch echt mein erstes Rennen, wo ich, und da habe ich oft auch an die Frage gedacht, die du mir letztes Jahr gestellt hast, ob ich mich im Technischen jetzt wohler fühle. Es war auf jeden Fall das erste Rennen, wo ich gedacht habe, ja, dieser technische Downhill, der liegt mir, ich hole mir jetzt davor an den Mann. Und das hätte ich vorher nie gemacht. Also da habe ich echt das erste Mal eine große Steigerung gemerkt. Und ich habe immer, wenn es halt wirklich miserabel war, einfach nur versucht daran zu denken, dass ich halt den Winter so viel dafür hart trainiert habe, dass ich auch an einem beschissenen Tag hier heute ein gutes Rennen machen werde und einfach alles geben muss, was ich rausholen kann und dann werde ich zufrieden sein. Und dass ich ja, indem ich jetzt ja dem Raum gebe und mich selbst bemitleide und deswegen das Tempo rausnehme, dann bin ich im Ziel die unzufrieden ist. Also muss ich weitermachen und das hat echt gut funktioniert.
Wow.
So diese Gedanken.
Es passt ein bisschen zu einer Frage, die ich noch habe. Ich habe mich noch gefragt, ob du irgendwann im Rennen einen Punkt hattest, wo du wirklich an dein Training denken musstest, an diese Stunden auf dem Stairmaster, an diese Gewichtsweste, an all diese Einheiten, die halt wirklich zäh waren, wo du dich durchgebissen hast, sei es oder auch im Winter das Langlaufen. Hattest du so Momente, wo du dir dachtest, so und jetzt habe ich es verdient, mir heute ist die Belohnung ein gutes Rennen?
Ja, also an den Stairmaster mit dieser blöden Gewichtsweste habe ich auch gedacht. Also gerade in diesem blöden Apfel habe ich echt, da habe ich gedacht, ja, das war so blöd auf diesem Stairmaster und ich habe das Gefühl gehabt, ich breche in mir zusammen, weil ich nicht mehr kann und gerade fühlt sich das so an, weil mir mein Unterleib wehtut, aber das habe ich da geschafft und jetzt wird es deswegen nur leichter, ich habe ja nicht mal 20 Kilo auf, ich habe es mir so versucht schön zu reden, aber es hat funktioniert in dem Moment und das ist alles, was zählt.
Man merkt, du hast dir einige mentale Boosts selbst gegeben, das ist richtig stark. Hast du Musik gehört ab und zu? Oder nee, gar nicht?
Keine einzige Sekunde. Ich habe meine Kopfhörer tatsächlich gerade für diese Aufnahme erst aus dem Rucksack geholt.
Mhm. Ja, das habe ich mich nämlich gedacht, weil auf keinem Foto habe ich Kopfhörer gesehen. Bewundernswert. Erzähl weiter. Ich habe gerade keine Fragen mehr, die ich zwischenrein stellen kann. Wie ging es weiter?
Bei der zweiten Verpflegungsstation, die ist so kurz unterhalb vom Peak vom Mont Ventoux. Ab da sind es dann nochmal sowas wie 500 Höhenmeter bis ganz hoch. Aber eigentlich ist halt das meiste vom Anstieg geschafft. Und von da an gab es für mich ja dann, ich meine, es sind bei 57 Kilometer, es waren 86. Also ich wusste, wenn ich da bin, sind es so etwa 30 Kilometer noch, wovon ich vielleicht 2 Kilometer noch bergauf laufe. Und dann geht es erstmal vor allem in den technischen Downhill und dann nochmal so ein bisschen in so welligeres Gelände. Aber ich war schon sehr froh zu diesem Zeitpunkt, dass der Uphill fast vorbei ist. Und das ist sehr untypisch für mich, weil ich eigentlich echt den Uphill ja am meisten mag. Da sind dann die 100-Meilen-Leute vor einem auf der Strecke gewesen. Also da ist man so auf die draufgelaufen. Und da hatte ich auch ein Highlight, weil ich weiß, dass die Person auch unseren Podcast hört. Das war ein Mädel, was noch am Tag vorher bei der Elite-Präsentation gesagt hat, dass sie die 100 Meilen läuft und auch den Podcast hört. Die war, glaube ich, mit ihren Eltern da. Auf die bin ich dann irgendwann auch draufgelaufen und es hat mir irgendwie so einen Energieschub gegeben, das Gefühl zu haben, hey, ich kenne gerade wen auf der Strecke. Mhm. Also abgesehen von Zuschauern und Leute, die angefeuert haben und den Namen gerufen haben, einfach dieses Gefühl zu haben, wir sind da gerade gemeinsam drin und quälen uns hier gemeinsam. Das hat in dem Augenblick echt so einen kleinen Boost gegeben und mir geholfen, um mich da weiter hoch zu pushen. Und dann habe ich mir einfach immer nur noch eingeredet, je schneller ich jetzt da hochlaufe, desto schneller ist dieser Uphill geschafft und danach wird es leichter. Und es hat dann auch ganz gut funktioniert. Also ich habe echt diesen Downhill vom Mont Ventoux runter richtig genießen können. Und es klingt so komisch, das von mir selber zu hören.
Oh, ist aber toll. Schau, also ich meine, dieses Rausgehen aus der eigenen Komfortzone, was du ja letztes Jahr oft gemacht hast mit technischen Rennen und Training im technischen Gelände etc., wenn das dann der Outcome ist, das ist ja das Beste, was passieren kann. Wenn man auf einmal Sachen genießt und gerne macht, die, vor denen man davor Respekt hatte, dann ist das doch super cool. Und wenn du dann noch den einen oder anderen Mann einsammeln konntest, ist das ja auch noch dazu richtig toll. Hast du irgendwann mal deine Konkurrenz gesehen? Gab es da mal längere Abschnitte, wo du dich mal umgedreht hast? Oder war das aus den Augen, aus dem Sinn?
Gesehen nie, aber ich habe bei der zweiten assistierten Aid Station, da bin ich rausgelaufen und wollte weiterlaufen, musste dann auch nochmal in so ein Dixi-Klo reinlaufen. Und als ich aus diesem Dixi-Klo rauskam, habe ich gehört, wie vorne in dieses Zelt die zweite Frau reingelaufen sein musste. Ich habe es einfach an der Ansage und an dem Klatschen und den Rufen gehört. Und da habe ich gedacht, boah, jetzt musst du dich beeilen. Mhm. Also ich habe auch gedacht, boah, ich bin echt, also wo soll ich gerade noch eine Sekunde rausholen? Ich bin so am Limit. Aber ich habe schon auch gedacht, ja, jetzt rauf da und dann ab in den Downhill und irgendwie versuchen, Zeit gut zu machen. Und man muss auch sagen, die Julia hört, glaube ich, auch unseren Podcast. Die hat so ein starkes Rennen gemacht, die dann zweite Frau geworden ist. Ich glaube, die Emily war auch echt weit hinter ihr noch, die dritte Frau. Und ich glaube, die hatte auch einen Wahnsinns-Uphill hingelegt. Also ich habe eben nur die Rufe und das war so ein Klatschen, Jubeln gehört und bin nur darauf oder habe nur daraus geschlossen, dass es die zweite Frau sein muss. Aber habe da dann schon auch gedacht, okay, jetzt müssen wir ein Turbo zünden und uns richtig beeilen. Das hat schon auch nochmal motiviert.
Mhm.
Werbung.
Kimi, wie du weißt, war ich bis jetzt viel unterwegs. Trainingslager, Shootings, Teamcamp und dazu viele, viele Stunden auf den Trails und in den Laufschuhen. Und ich muss sagen, bei all dem ist es echt wichtig, dass das Thema Erholung nicht zu kurz kommt und dass ich ein Recovery-Setup habe, auf das ich einfach gut vertrauen kann und das ich gut kenne.
Ja, gerade wenn man viel reist und nicht zu Hause ist, ist die Frage nach, was nehme ich mit, gar nicht so einfach. Und bei mir ist es ganz oft so, dass ich die Erholungstools ein bisschen zu kurz kommen lasse beim Packen. Trotzdem, auch ich habe meine Klassiker, die nicht fehlen dürfen.
Also das eine, was ich immer dabei habe und das jetzt wirklich schon jahrelang, ist das Recovery Pillow von Blackroll. Das ist auch in praktischer Reisegröße, also es passt überall rein und mit der Tragetasche weiß ich, dass es auch immer gut geschützt ist und vor allem hygienisch bleibt, egal wie ich reise.
Ja, das Kissen ist ein guter Punkt. Guter Schlaf ist gerade, wenn man viel unterwegs ist, gar nicht so einfach. Aber ich setze auch auf die Faszia-Gun von Blackroll. Die ist klein und kompakt, nimmt nicht viel Platz im Koffer weg und ist mein Gamechanger in Sachen Erholung.
Die hat 4 praktische Massageaufsätze und 4 Massagestufen und damit ist sie wirklich vielseitig einsetzbar. Sie lockert Muskeln, Faszien und Verspannungen und trägt zu einer verbesserten Durchblutung bei. Dadurch erholt man sich einfach schneller und ich merke so richtig, wie dann die Beine am nächsten Tag wieder fit fürs Training sind, obwohl ich abends noch dachte, boah, wie soll ich morgen diesen Dauerlauf schaffen?
Ja, und das Beste ist, dass man die Erholung super in das eigene Programm integrieren kann. Sei es abends daheim, während die Lieblingsserie läuft oder unterwegs auf dem Hotelbalkon in der Sonne oder auch mal im Büro zwischen 2 Calls. Die Faszia-Gun von Blackroll ist handlich, leicht und leise.
Das waren jetzt viele Infos auf einmal. Wenn ihr euch das nochmal in Ruhe anschauen wollt und merkt, dass das vielleicht auch etwas für euch wäre, dann schaut doch einfach mal auf der Website vorbei unter www.blackroll.com.
Mit unserem Code HöhenMeter10, alles groß geschrieben und Ö, erhaltet ihr 10% auf eure Bestellung. Alle Infos findet ihr auch nochmal in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Ja, du bist jetzt im Downhill runter. Hast du dir erlaubt, in diesem Downhill schon den Gedanken, hey, ich könnte das Ding heute gewinnen? Oder war das wirklich erst beim Einlauf auf den Zielbogen zu etwas, was im Kopf gewesen ist?
Ich habe echt erst so, ich glaube, 900 Meter vorm Ziel ist auf jeden Fall erst auf dem letzten Kilometer den Gedanken zugelassen. Und vorher war ich einfach irgendwie so im Rennmodus, so gestresst, so, ich weiß nicht, also so ein paar Mal ist man bei diesem technischen Downhill auch über diese Straße gelaufen, die man auch so von der Tour de France kennt, wo die mit den Rädern dann hochfahren. Und eigentlich ist es immer so, wenn man im Downhill über die Straße läuft oder über einen Forstweg, ich weiß, viele schimpfen da, aber ich freue mich dann immer, weil ich denke, ja, jetzt einfach ein paar Mal den Schritt gut langziehen können und endlich mal ein paar Meter machen, ohne dass der Kilometerschnitt super lahm ist, weil es so technisch ist. Und diesmal war es aber so, dass ich da dann immer extrem gespürt habe, ja, dass es mir körperlich einfach nicht so gut geht. Und deswegen habe ich immer so mehr mich gefreut, wenn es gefühlt so technisch war, dass ich mich so konzentrieren musste, dass ich gar nicht Kapazitäten hatte, in diesem Downhill darüber nachzudenken, was macht der Bauch, was macht der Magen, wie geht's den Beinen, sondern echt einfach so fokussiert sein musste. Und das hat mich so abgelenkt, so sind irgendwie die Kilometer verflogen. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt vom Mont Ventoux oben, und der Downhill ist ja wirklich lang, es sind fast 20 Kilometer Downhill, vielleicht auch nur 17 oder so, aber gefühlt sind 20, ist die Zeit einfach verflogen. Ich habe mich so darauf konzentriert, immer nur auf die Steine zu schauen, und ich bin auch kein einziges Mal irgendwie gestolpert oder hängen geblieben oder umgeknickt, und das ist für mich auch sehr, sehr untypisch. Also ich bin eigentlich, was sowas angeht, ja ultra tollpatschig.
Ja, richtig cool irgendwie. Wenn dann so gegen Ende des Rennens nochmal so ein, weiß ich nicht, wie so ein Blur, wo dann auf einmal die Zeit einfach nicht gegen einen läuft, sondern man einfach irgendwie verschmilzt mit dem, was man macht. Es ist ja auch ganz interessant, weil dieses, dass man so fokussiert laufen muss, dass man vergisst, also dass man so ein bisschen die Schmerzen ausblenden kann. Eigentlich, also bei mir zumindest ist es so, ich bin ja eigentlich eher so, dass ich es genieße, wenn es schon so ein bisschen stupide ist, dass ich halt in den Kopf reingehen kann. Aber manchmal kann genau das Gegenteil richtig, richtig hilfreich sein. Dass man einfach wirklich sich nur auf das fokussieren kann, was man gerade macht, nämlich irgendwie technisch irgendwo unterwegs sein, laufen und ja, aufs Ziel zu rennen. Wieso gab es im Zielbereich, oder nein, machen wir erstmal diesen Zieleinlauf. Was ging in dir vor? Was hast du gefühlt? Ja.
Ja, ich habe so 900 oder 1 Kilometer vor Schluss habe ich dann halt mich so ein bisschen zurückversetzt gefühlt ans letzte Jahr. Da habe ich echt so voll die Erinnerung daran gehabt. Und das hatte ich bis zu dem Zeitpunkt während des Rennens eigentlich nicht so. Wie schön das im letzten Jahr war, der Zieleinlauf und die Erleichterung. Und ich habe mich auch daran erinnert, wie schlimme Schmerzen ich zu dem Zeitpunkt im letzten Jahr hatte. Und habe mir deswegen eingeredet, hey, dafür geht's mir doch gerade richtig gut. Und habe dann auch schon angefangen, irgendwie in meinem Kopf zu analysieren, wie ich die Rennen gegeneinander aufwerten würde, wo ich eigentlich in meinen Augen besser war. Und dann habe ich aber versucht, hey, ich muss jetzt erstmal dieses Rennen ins Ziel bringen, bevor ich mich da rein verliere. Und hab dann irgendwann halt die Ansagen gehört, so ein bisschen das, was wir neulich in der Folge hatten, ich meine, das ist jetzt eh recht kurz dann erst vom Ziel gewesen, aber ich habe die Ansagen aus dem Ort gehört und mich einfach gefreut und dann auch so wirklich diese Freude zugelassen. Ich glaube, das sieht man auch auf dem Zieleinlauf. Ich habe mich wirklich von Herzen gefreut über das Ziel und über die Leistung und darüber einfach dieses Rennen geschafft zu haben.
Oh, richtig schön. Wieso gab es keinen Zitronentart-Empfang? War das dieses
Doch,
Jahr?
Doch, den gab's.
Ach, den gab's. Den gab's. Ah, okay.
Aber die Zitronentart war viel kleiner, aber dafür war sie auch viel besser. Und ich habe sie nicht direkt essen können, weil Johannes und David wussten über meine Magenprobleme das ganze Rennen über Bescheid. Sie haben es selber mitbekommen und haben deswegen die eher so vorsichtshalber so nur an der Seite mir gezeigt und gesagt, sie ist da, aber sie können sich vorstellen, dass ich sie gerade nicht haben will. Und ich habe sie dann am Tag danach gegessen.
Sehr süß. Ja. Ja, und so das danach, wie, weiß ich nicht, bist du noch lange geblieben? Es gibt ja dann immer dieses klassische Siegerin-Interview, wo man in diesen Stühlen am Rand sitzt. Warst du noch lange da oder bist du dann irgendwann auch, hast du dich zurückgezogen? Wie hast du dich körperlich gefühlt? Wie war der Magen?
Ja, ich wollte mich vor allem zurückziehen, um endlich zu duschen und mich irgendwie, ja, nicht mehr so eklig zu fühlen. Aber erstmal habe ich es noch kurz genossen. Ich meine, die 100-Meilen-Siegerin, die war auch bei der WM dabei und die hat letztes Jahr die 90K beim Mont Blanc-Marathon gewonnen. Mhm. Die ist kurz vor mir ins Ziel gelaufen. Die war 16 Stunden irgendwas eben unterwegs. Und dann haben mir David und Johannes noch erzählt, dass sie so überrascht waren, weil die haben das Zielinterview mit ihr so kurz gehalten, weil ich dann kam und das ist ja eigentlich untypisch, vor allem wenn es eine Französin ist und alles da auf Französisch ist und so, aber sie waren richtig, richtig nett und so begeistert. Dann haben sie mir noch die Startnummer 1 gegeben, weil sie eben meinten, dass ja letztes Jahr durch die 100 Meilen, dieses Jahr die 100K, das muss einen besonderen Platz haben und Mont Ventoux muss für immer in meinem Herzen Platz haben und so. Also es war richtig, richtig schön. Und auch die Chefin von UTMB war da, die Coletti. Und es war einfach, also im Ziel war ich wirklich, habe ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt und das versucht alles so aufzusaugen. Wir sollten dann erst noch fürs Zielfoto warten, bis die zweite und dritte Frau im Ziel ist. Aber dann haben sie irgendwie mit der Siegerehrung hinten raus nochmal was verschoben und damit ich dann noch duschen konnte, bin ich dann, bevor die dritte Frau ins Ziel kam, nach Hause gefahren zum Duschen und dann war am Abend aber auch schon die Siegerehrung. Also es ging dann schon gefühlt Schlag auf Schlag, weil dadurch, dass man ja so lange läuft, ich glaube um 16.30 Uhr war ich ja dann ziemlich genau im Ziel. Die Siegerehrung war glaube ich um 18.30 Uhr und dadurch, dass die Unterkunft recht weit weg war, war das auch nochmal ein bisschen ein Zeitstress. Aber ja, ich konnte den Tag auf jeden Fall genießen und habe am Abend sogar noch ein Stück Pizza essen können. Das ist dann, das ging. So lange hatte sich der Magen dann doch erholt.
Okay. Und ist denn, also dass das Rennen bei dir einen besonderen Platz im Herzen hat, das glaube ich sieht man auf allen Fotos, das spürt man auch, wenn du drüber sprichst. Könntest du dir vorstellen, nächstes Jahr wieder hinzugehen? Also ich meine, das ist noch weit weg, aber gibt's da schon so eine Tendenz?
Ja, im Ziel haben sie mich gefragt, ob ich nächstes Jahr dann die 50K laufe und ich habe gedacht, auf gar keinen Fall. Nichts lege mir ferner. Aber nein, also ich finde die Region einfach super schön und ich muss sagen, wenn ich jetzt die Strecken miteinander vergleiche, würde ich auf jeden Fall lieber die 100K nochmal laufen. Aber wahrscheinlich lieber die 100K aus dem letzten Jahr als jetzt die von diesem Jahr, weil ich die Strecke etwas besser fand letztes Jahr. Nur diese letzte Runde, die ich da letztes Jahr machen musste, die habe ich gehasst. Da bin ich schon ganz froh, dass es die bei den 100K nicht gab. Deswegen, wer weiß, vielleicht, ich weiß nicht, dieses Mal würde ich es auf jeden Fall nicht ausschließen. Letztes Jahr habe ich schon gedacht, das ist ja so eine Fußbrecherstrecke, da will ich nie wieder laufen. Das ist diesmal schon anders.
Ja gut, letztes Jahr hast du dir dort auch die Bänder gerissen. Ich glaube, da gab es wahrscheinlich noch einen Ticken mehr. Ja, und jetzt, zwei Tage später, gibt es schon, weiß ich nicht, so ein bisschen, hast du schon einen Plan, wie es jetzt weitergeht, wohin es zum nächsten Rennen geht, wie sieht jetzt diese Woche aus, auch trainingstechnisch?
Ja, ich habe einen Trainingsplan, da war ich überrascht.
Okay.
Ich habe gedacht, ich kann jetzt erstmal eine Woche chillen und machen, was ich will. Nein, also ich habe, glaube ich, Mittwoch das erste Dauerläufchen wieder drin. Mal schauen, wie sich das dann anfühlt. Ich muss echt sagen, ich habe keine Schmerzen. Alles, was mir vor dem Rennen wehgetan hat, ist gut. Ich habe keine Wehwehchen, keine Wunde. Ich weiß gar nicht, das hatte ich noch nie so nach einem Rennen. Also meine Beine sind natürlich schon sehr, sehr schwer. Jetzt gerade heute, also gestern ist das Aufstehen noch sehr schwer gewesen. Heute ist es schon ein bisschen besser, aber es ist auf jeden Fall noch weit entfernt von Normalität. Aber einfach so, dass ich überhaupt nicht irgendwie richtig Wunden habe, ist schon anders als sonst. Das ist schon mal ganz gut. Ja, mal schauen, wie schnell ich mich jetzt erhole. Ich freue mich schon sehr aufs Innsbruck-Alpine-Wochenende. Ich freue mich sehr auf unseren Live-Podcast. Mhm. Und ich weiß auch noch nicht genau. Ich habe auch muss auch noch eine kleine Entscheidung mit dem Livestream treffen fürs Innsbruck-Alpine. Aber das, ich habe das alles ehrlich gesagt auf nach dem Rennen geschoben. Und heute wollte ich erst mal ankommen. Ich glaube, das entscheidet sich erst jetzt in den kommenden 2-3 Tagen.
Mhm. Also genieß es auch einfach mal ein bisschen, die Füße hochzulegen, nichts zu machen, soweit es geht, Kopf frei bekommen.
Genau. Ja. Ja, und Kimi, dein alter Trainer, Felix Henschel, kommt hierher. Der läuft in die 35. Das haben wir ja bei unserem übergreifenden Podcast damals gesagt, dass er das mal machen muss. Da bin ich auch gespannt.
Also, das ist nach wie vor was, was ich einfach nicht fassen kann. Also, ich weiß noch, Felix, ich hoffe, du hörst diesen Podcast und liebe Grüße. Früher.
Und viel Spaß bei den 35.
Also, Trailrunning war da immer nicht so hoch im Kurs und auf einmal rennt er selbst. Also, ich bin ja wirklich sehr, sehr gespannt. Ich bin leider nicht da, um zuzugucken oder anzufeuern, aber
Aber bevor die Leute jetzt Angst kriegen, du bist beim Live-Podcast dabei.
Ja, ich bin beim Live-Podcast dabei, das natürlich, aber ich werde dann fürs Rennwochenende nicht da bleiben, einfach weil ich nächste Woche nach La Palma fliege und irgendwie dann noch ein bisschen mich rausnehmen will aus dem ganzen Hustle-Bustle. Aber es wird bestimmt ein cooles Wochenende. Das Wetter schaut mega gut aus. Also ich glaube, das wird richtig toll. Ja,
ja, das glaube ich auch. Und ich habe noch eine coole Überraschung für den Live-Podcast, auch für dich. Aber ich kann jetzt noch nichts verraten.
Okay.
Es ist was Cooles, es ist was Physisches. Es ist
was Physisches? Also nicht, was heißt denn das?
Ja.
Ja, doch, ja.
Kann dir Gedanken machen. Es ist mir ehrlicherweise auf der Hinfahrt nach Frankreich eingefallen. Und ja, es ist was Cooles. Also alle, die kommen und auch du, können sich sehr freuen.
Okay, wir machen ein kollektives Krafttraining in der Base 5.
Ja, genau. Ja. Gefahr, ich meine, das ist ja genau an Ort und Stelle, wo ich immer mein Krafttraining habe, ist sehr groß, dass ich zwischendurch einfach pumpen gehe.
Ja. Das wissen wir doch alle, Ida. Das mal kurz einen Klimmzug einwirft.
Mit es wird so schwer sein, sich zu beherrschen. Mein Bizeps wird so richtig kribbeln.
Ja, ist in Ordnung. Da bin ich sehr gespannt. Hast du denn noch etwas, was dir fehlt in deinem Rennbericht? Möchtest du noch was loswerden?
Nee, ich glaube, der war sehr, sehr ausführlich. Das sollte jetzt gar nicht so klingen, aber ich glaube, der war sehr ausführlich. Also Ich glaube, wir haben eigentlich alles dabei und ja, ich freue mich einfach aufs Wochenende. Ich finde, wie du das eingangs gesagt hast, das war echt irgendwie viel los das Wochenende. Auch wenn ich selber gerannt bin, immer wenn ich irgendwie das Handy geöffnet habe, hatte ich das Gefühl, es gab so viel News zum Laufen und auch die beiden oder der Weltrekord, auch der Woman-Only-Race-Weltrekord bei den Frauen. Also einfach ein starkes Wochenende, ein tolles Wochenende, wenn man das Laufen liebt. Und irgendwie wünsche ich mir, dass wir diese Energie jetzt einfach mit ins Innsbruck-Alpine-Wochenende und dann für dich mit zum Transvulkania nehmen.
Ja, das wäre doch was. Aber ich glaube, das haben wir auch ein bisschen selbst in der Hand. Und was ich noch sagen wollte, weil ich fand das wirklich schön, auch unter deinem Post, unter sämtlichen, weiß ich nicht, Videos, die man von dir gesehen hat, die von Portalen gepostet wurden. Also ich finde es richtig toll, wie mitgefiebert wurde, wie sich gefreut wurde, wie die Daumen gedrückt wurden. Und ich glaube, all das sieht man auch in deinem Lächeln im Ziel. In diesem Video, wo du dann den Kopf so in die Hände nimmst, der ganze Stress, der abfällt. Also ich glaube, wir alle haben da wirklich sehr viel mitgefühlt, mitgefiebert. Deswegen auch da nochmal wirklich Danke an alle und herzlichen Glückwunsch nochmal an dich. Und ich freue mich sehr für dich.
Richtig, danke. Ja, sehr gut, dass du dran denkst. Also ich muss mich wirklich bedanken und weiß das auch wirklich sehr, sehr zu schätzen. Ja, ich bin sehr froh, dass der Saisonauftakt so gelungen ist und hoffe, dass wir das jetzt so weiter mit in die Saison nehmen. Und danke dir fürs durch den Rennbericht moderieren.
Ja, sehr gerne. Es war sehr, sehr schön. In diesem Sinne, bis Donnerstag.
Ja, entweder Donnerstag. Ja, ach so, wir müssen da noch was dazu sagen. Also die Folge von Donnerstag vom Live-Podcast versuchen wir ziemlich zeitnah danach hochzuladen. Also es gibt für alle, die nicht beim Live-Podcast sind, sozusagen eine Zusatzfolge. Wir können es nur nicht 100% versprechen, weil wir eben nicht die Audioqualität in unseren Händen haben. Aber wir geben unser Bestes und ja, also ihr müsst euch nicht wundern, dass es kommt auf jeden Fall, wenn die Folge live kommt, dann kommt sie auf jeden Fall on top live. Es ist nicht so, dass dafür eine normale Folge ausfällt.
Natürlich nicht. Niemals. Na gut, in diesem Sinne, ihr Lieben, eine schöne Woche und ja, Ida, erhol dich gut und wir sehen uns bald. Ich freue mich.
Ich mich auch. Ciao.